Schönen Dank euch für die Lobpreiszeit. Das ist eine gute Zeit, so miteinander vor Gott zu sein, uns bewusst zu sein, wer Jesus ist, uns bewusst zu sein, er verändert sich nicht, er ist gleich, bleibt für uns und möchte uns segnen. Du bist ein echter Segen, gut, dass es dich gibt. Du bist ein echter Segen, gut, dass es dich gibt. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gehört hast und ob und wann dir das überhaupt schon mal jemand gesagt hast. Sag das mal deinem Nachbarn oder irgendjemand anders, den du jetzt siehst. Du bist ein Segen Gottes, gut, dass es dich gibt. Sag das mal jemandem. Bleib nicht stumm. Du bist ein echter Segen, gut, dass es dich gibt. Du bist auch ein Segen, gut, dass es dich gibt. Gut, ich hoffe, du hast es gehört und ich hoffe, du hast es auch jemandem gesagt. Du bist ein echter Segen, gut, dass es dich gibt. Wir leben davon tatsächlich, dass andere Menschen uns sehen, uns wahrnehmen und uns auch gute Dinge sagen. Wir sollten uns daran gewöhnen, gute Dinge zu sagen. Wir sollten uns daran gewöhnen, gut miteinander zu sprechen und Gutes übereinander zu sprechen. Das ist unbedingt wichtig, das ist auch unbedingt wichtig in den Familien, das ist aber auch unbedingt wichtig in der Gemeinde, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, aber auch in unserer Gesellschaft wichtig, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander sprechen und was wir tatsächlich tun. Also, wir sollten viel mehr Gutes sagen. Wir sollten viel mehr Gutes zueinander sagen. Und wir sollten auch unbedingt viel mehr Gutes tun. Auf einem Berg befinden sich Jesus und seine Jünger. Seine Jünger sind seine Nachfolger. Das sind die Menschen, die tun, was Jesus tut. Wenn du also heute Morgen sagst, ja, du bist Nachfolger von Jesus, du bist ein Mensch, der an Jesus glaubt, dann bist du ein Nachahmer von Jesus. Dann tust du, was Jesus tut. Also mit seinen Nachfolgern, mit seinen Jüngern ist Jesus auf einem Berg und sie genießen den weiten Blick zum See Genezareth. Wenn du auf diesem Berg, eher ein Hügel, schon mal warst, dann weißt du, wie das so aussieht, der See Genezareth unter dir. Du weißt, wie das ist, wenn so die kühle, frische Brise vom See so nach oben kommt. Du schaust übers Land und deine Gedanken lässt du in die Ferne schweifen, entspannen, zur Ruhe kommen, durchatmen, alles gut. Ich kann das total verstehen, wie die Jünger denken, weil ich oft auch so denke und du vermutlich auch. Entspannen, durchatmen, alles gut. Nicht nur eine Woche in den Herbstferien oder drei Wochen im Sommerurlaub, sondern wir sehnen uns danach, eigentlich während der ganzen Woche irgendwie zur Ruhe zu kommen, zu entspannen, dass irgendwie alles von uns fällt. Mittlerweile leben wir tatsächlich in einer Freizeitgesellschaft. Die allermeisten Menschen sind der Meinung, sie haben ein Recht auf Ruhe, ein Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Die Jünger dachten das auch. Mitten im Genuss der Stille spitzt sich die Situation zu. Und ich lese uns Gottes Wort aus der Bibel, woraus auch sonst. Ich lese uns aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 9. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, das war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Aus der Traum von der Stille, ganz viele Leute. Und Jesus sieht diesen Menschen an, was sie wollen. Diese Menschen sind hungrig. Diese Menschen wollen leben. Diese Menschen wollen satt werden. Diese Menschen wollen diesem Jesus begegnen. Und die 12 wollten eigentlich ihre Ruhe haben. Die 12 wollten einfach nur die Zeit genießen. Wollten vielleicht auch die Zeit mit Jesus genießen. Vielleicht willst du ja auch deine Ruhe haben. Vielleicht willst du auch einfach heute Morgen deine Zeit mit Jesus genießen. Aus der Traum von der Stille, viele, viele Menschen kommen. Richtig viele Menschen. Wie geht Jesus mit dieser Situation um? Ganz interessant, Jesus wendet sich an Philippus. Philippus, siehst du das Problem? Ja, Herr, ich sehe das Problem. Das ist genau unser Problem. Wir sehen nicht Menschen, sondern wir sehen Probleme. Wir sehen Probleme, die diese Menschen uns machen könnten. Wir sehen viele Menschen, die viele Probleme machen. Und dann kommt es zu solchen Slogans wie Deutschland zuerst. Zuerst Deutschland. Oder vielleicht sagen wir auch manchmal, zuerst ich. Erstmal bin ich dran. Erstmal muss ich mich um mich kümmern. Erstmal muss ich zurechtkommen. Jesus blickt auf und sieht die vielen Menschen und wendet sich an Philippus. Philippus ist einer von den Nachfolgern von Jesus. Das ist ja nicht erst seit gestern, das ist ja schon seit einiger Zeit. Philippus kennt die Worte von Jesus. Philippus hat Jesus erlebt, hat seine Wunder gesehen, hat gesehen, was Jesus kann. Und er gehört ja auch schließlich zu den Leuten von Jesus. Philippus, siehst du das Problem? Natürlich sehe ich das Problem, Herr. Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Komisch, wir hören eine ganz andere Frage. Wir hören, wie? Jesus sagt nicht wie, sondern wo? Also er würde vielleicht fragen, wollen wir bei Aldi einkaufen oder bei Lidl? Oder vielleicht gehen wir zu Edeka. Er sagt nicht wie, sondern wo. Aber wir hören immer zu wie. Wie können wir das machen? Wie kriegen wir die vielen Leute satt? Wie können wir? Und die Antwort ist immer dieselbe. Und dann fängt Philippus stellvertretend für alle Theoretiker und Rechner fest. Tut mir leid, Jesus, hier sind ungefähr 5000 Männer, unzählige Kinder und die ganzen Frauen dazu. Da brauchen wir allein für 5000 Männer, brauchen wir 500 Brote. Ich habe noch nie 500 Brote auf den Haufen gesehen. Du? 500 Brote. Damit die alle ein bisschen was zu trinken kriegen, bräuchten wir 2500 Liter Wasser. Und Jesus, wir brauchen 10.000 Fische. Wir brauchen 10.000 Fische. Wir wissen ja, wir sind ja schlaue Bibelleser, in ein volles Netz passen wie viele Fische? 153. Ja, Philippus wusste das. Das sind, lieber Herr, 66 volle Netze. Wie wollen wir denn hier bitte 66 volle Netze hochschleppen? Wo kriegen wir denn 2500 Liter hier hoch? Wasser gibt's genug, aber nicht hier oben. Und wo kriegen wir denn bitte hier mitten in der Einöde 5000 Brote? Nee, eigentlich ja nur 500. Wo kriegen wir denn hier 500 Brote her? Also wie gesagt, Jesus fragte, wo? Und Philippus antwortet auf, wie? Wir brauchen mindestens 200 Silberstücke, da sind wir wieder beim Bibeltext, mindestens 200 Silberstücke, das sind 200 Tagelöhne. Wo sollen wir denn dieses ganze Geld herholen? Und dann bekommt jeder nur das Nötigste. Frauen und Kinder, die haben wir ja nicht mal mitgerechnet. Du selbst siehst, Jesus, du siehst das. Es ist unmöglich. Und so sind die Jesus-Jünger unterwegs bis heute. Eine Menge Menschen, viele Menschen. Jesus schaut auf. Und die Jesus-Nachfolger, die Jesus lieben, die so handeln wie Jesus, die doch von seinem Geist gefüllt sind, sagen, unmöglich. Schick die nach Hause. Schick sie weg. Du siehst selbst, Jesus, unmöglich. Ein tüchtiger Rechner. Und wir würden heute sagen, hey, wir brauchen solche Leute. Wir brauchen solche Leute, die alles durchrechnen, die den Gasverbrauch durchrechnen und die den Stromverbrauch durchrechnen und uns anschließend sagen, unmöglich. Und so stehen wir heute hier und denken, was uns jetzt noch fehlt, ist ein kalter Winter. Wir werden alle erfrieren. Es ist unmöglich. Aber wir schreien nach solchen Rechnern, die uns immerzu sagen, unmöglich geht nicht. Tüchtige Rechner, knallhart durchdacht, gut kalkuliert, geht nicht, fertig. Fantasten brauchen wir nicht. Leute, die was ins Blaue hineinreden, schöne Worte machen, geht nicht, reicht nicht, von solchen Sätzen dröhnen uns doch die Ohren, mir jedenfalls. Ich kann das gar nicht mehr ertragen, gar nicht mehr hören. Dieses pausenlos geht nicht, reicht nicht, viel zu wenig, ihr werdet schon sehen. Wer hält das aus? Andreas, auch einer von den Jesus-Nachfolgern, der hat eine richtig coole Idee. Andreas hat auch einen berühmten Bruder. Das ist der Simon Petrus, das ist der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Dieser Andreas sagt, hey, ich habe hier einen erwischt. Ein kleiner Junge, der hat nicht mal einen Namen in dieser Geschichte. Ein kleiner Junge, der hat, ja, was hat er denn? Der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Also Andreas sagt, hey, hier hat einer was. Einer hat was. Aber Jesus, hier hat einer was, aber das reicht auch nicht. Andreas, den mit dem berühmten Bruder, dem fällt auch nichts Besseres ein als, reicht nicht. 5000 Mann kriegen wir nie satt. Das reicht nur für einen kleinen Jungen. Und hier herrscht blankes Kalkül. Und so geht das bekanntlich ohne Jesus. Aber wir feiern ja einen Gottesdienst. Und das heißt, hier ist ja Jesus mitten unter uns. Und dann ist das viel interessanter zu wissen, wie es mit Jesus geht. Deswegen ist das so wichtig, dass du Gottesdienst feierst. Also YouTube ist wunderbar, schön, dass du da bist, aber komm in den Gottesdienst. Komm zu einem Haufen Leuten, die miteinander wissen wollen, wie das mit Jesus geht. Und das geht mit Jesus zusammen besser als mit nur einem einzigen und Jesus. Es braucht eine Menge Leute mit Jesus zusammen. Komm mal in den Gottesdienst, in die Christusgemeinde oder in eine andere Kirche. Wenn du zu Hause deine Bibel liest, hoffentlich morgen früh oder irgendwann am Tag, dann geht es wieder um Jesus und dann zeigt dir Jesus wieder, wie es mit Jesus geht. Wir hören die ganze Woche, wie es ohne Jesus geht. Und die politischen Parteien sagen auch, wie es ohne Jesus geht. Aber Gottes Wort, Jesus selbst sagt uns, wie es mit Jesus geht. Und darum feiern wir Jesus in diesem Gottesdienst. Er ist hier. Also, wie geht's denn nun mit Jesus? Ein kleiner Junge, wie beschämend. Ein kleiner Junge, gar kein Name, nichts Berühmtes in der Verwandtschaft. Ein kleiner Junge, der kommt mit seinen 5 Broten und 2 Fischen. Und wird irgendwie durch Andreas, kommt er zu Jesus und gibt Jesus 5 Brote und 2 Fische. Ein einziger gibt Jesus was. Die anderen sitzen drauf. Ein einziger. Die anderen müssen doch auch was gehabt haben, oder? Ein einziger hat 5 Brote, 2 Fische. Für Jesus. Für Jesus. Das, was er hat, vertraut er Jesus an. Und Jesus macht etwas daraus. Jesus macht ungeheuer mehr daraus. Ungeheuer mehr daraus. Jesus macht Segen daraus. Segen. Und Segen ist nicht irgendwie sowas Frommes, sowas Nebulöses, sondern Segen ist so handfest spürbar für die 5000 Männer, unzählige Kinder und Frauen. Ist der Segen so handfest, dass von dem kleinen Jungen macht den Unterschied, weil er es Jesus gibt. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 11. Da nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Und unfassbar, jeder bekam so viel, wie er wollte. Also wenn einer nur einen halben Fisch haben wollte, nur den Kopf, okay. Wenn er 2 haben wollte, gut. Wenn er noch ein Brot für zu Hause haben wollte oder einen ganzen Sack, okay. Jeder bekam so viel, wie er wollte. So geht das mit Jesus. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Jeder wird tatsächlich satt. Jeder bekommt handfesten Segen. Der kleine Junge und Jesus machen den Unterschied. Philippus, der Rechner nicht, und Andreas, der mit dem berühmten Bruder, der kalkuliert hat, auch nicht. Den fiel nur ein, geht nicht. Schickt die wieder nach Hause. Die Jünger, Ich weiß gar nicht, wie die sich anschließend gefühlt haben. Ob die sich gefreut haben oder beschämt waren. Vielleicht haben sie sich gefreut und waren beschämt. Sammeln 12 große Körbe. Das war nicht unser Kollektenkörbchen. Das waren 12 große Körbe voller Brot. Die wollte keiner mehr. Warum nicht? Weil die alle satt waren. Die wollte keiner mehr, weil sie alle satt waren. 5000 Menschen plus Frauen plus Kinder, 5000 Männer plus Frauen und Kinder waren so satt, dass 12 Körbe voll übrig bleiben. Wer glaubt das? Ich sehe keine Hände. Mal ehrlich, Leute, die Hände hoch. Ihr müsst euch unbedingt entscheiden, zu glauben oder nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die glaubt als Evangelium, es geht nicht. Und Jesus sagt dir heute Morgen, es geht. Es geht nicht. Das geht wirklich nicht. Weil Leute vor die Hunde gehen, weil Leute vielleicht frieren werden, weil Leute vielleicht ertrinken werden, weil Leute vielleicht ehrlich nicht satt werden. Es geht nicht. Aber rechnen, das ist nicht die Lösung. Gemeinde Jesu rechnet nicht mit Zahlen. Gemeinde rechnet mit wem? Ich höre nichts. Ja, ich höre zaghaft Jesus. Ja. Gemeinde Jesu rechnet mit Jesus. Das ist ehrlich der Unterschied. Wir haben uns daran gewöhnt zu rechnen. Wir haben, ich meine nicht die Kassierer, weil ich sie gerade sehe. Ja, ich habe es gerade gesehen, wir haben morgen Vorstandssitzung. Ich arbeite schon vor. Nee, das ist Quatsch. Wir haben uns daran gewöhnt zu rechnen. Und wir haben uns daran gewöhnt, den Politikern, welcher Couleur auch immer, zu glauben, die sagen, wir haben gerechnet und es reicht nicht. Und Jesus sagt, Leute, rechnet doch mit Jesus. Welch ein Segen für die Jünger. Stellt euch vor, die da ganz ordentlich gerechnet haben, ganz tapfer, die müssen die Reste zusammensammeln. Und die sehen, es ist mehr übrig, als wir vorher hatten. Die meinten, ihren Jesus zu kennen, werden beschämt. Die meinten, wir machen uns hier mal einen netten Nachmittag. So oberhalb vom See Genezareth. Und wir schicken die Hunger haben, mal weg. Sollen sie doch essen gehen? Können sich doch was kaufen? Da sagt Jesus, ey, ihr seid niemanden, der Leute wegschickt. Sondern bitteschön einladet. Welch ein Segen für die Jünger, dass sie das erleben konnten. Vielleicht ist ihnen auch ein Stein vom Herzen gefallen. Boah, Gott sei Dank, sind die alle satt. Welch ein Segen für 5000 Männer, Frauen und Kinder, dass Jesus da war und ein kleiner Junge. Jesus nimmt 5000 Brote und 2 Fische, dankt und das Wunder breitet sich aus. Und die Jünger haben das Brot verteilt, das fiel denen ja nicht auf den Kopf. Sondern die Jünger hatten bestimmt die Freude, das Brot und die Fische unter die Leute zu bringen. Jetzt sehe ich uns mal an und sehe, der Segen Gottes hat uns erreicht. Die allermeisten Leute von uns hat der Segen Gottes bereits erreicht. Nämlich Frieden im Land. Wow, wir haben seit 1945 Frieden. Kann kein Mensch mehr rechnen, wie lange das her ist. Seit 1945 Frieden. Einige Leute unter uns wissen, wie das ist, nicht im Frieden zu leben. Wissen, wie das ist, Angst zu haben, nicht zu wissen, ob man den morgigen Tag erlebt. Wir haben Frieden im Land. Alle von uns haben ein Dach über den Kopf. Wir müssen uns nicht überlegen, auf welcher Parkbank nächste Nacht. Wir müssen uns nicht überlegen, was mache ich jetzt im Winter, wenn es kalt wird. Jeder von uns hat irgendwie ein warmes Bett. Was für ein Segen, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, was für ein Segen von Gott. Hoffentlich siehst du das genauso. Es gibt so viele Menschen, die sind einsam, die hätten gerne eine Frau, die hätten gerne einen Mann. Wir haben uns so nach Kindern gesehnt, haben nach 13 Jahren welche gekriegt. Und was für welche? Was für ein Segen, wenn du in einer Familie lebst. Dein Arbeitsplatz, deine Schule, dein Ausbildungsplatz, deine Uni. Welch ein Segen, da gehst du hin, brauchst nichts zu bezahlen. Vielleicht fahren dich sogar deine Eltern hin. Die bezahlen auch noch die Nachhilfe. Was für ein Segen. Dein Arzt, deine Ärzte, die Therapie, die Reha, auf die du wartest. Was für ein Segen. Deine Plastikkarte, die gibst du mal locker ab und wird bezahlt. Du bist nicht mit Hunderttausenden oder mit einer halben Million in Schulden, weil du ein MRT brauchtest und Röntgen brauchtest und neues Bein. Bezahlt die Krankenkasse. Das Allermeiste. Was für ein Segen. Ärzte und Pfleger und Krankenschwestern, die optimal ausgebildet sind. Deine Freunde, deine Eltern, deine Familie. Was für ein Segen, dass du Menschen um dich herum hast, die dich mögen. Und die merken, dass es dich gibt. Unsere Nachbarin hat heute Morgen gemerkt, dass wir irgendwie für 14 Tage verschwunden waren in Quarantäne. Konnte ich für sie einkaufen? Na klasse. Aber zu spät, wir sind ja schon wieder raus aus Quarantäne. Dein Kühlschrank, der ist voll. Deine Heizung ist tatsächlich immer noch warm. Und wahrscheinlich ist dein Öltank gefüllt. Du fährst ja immer noch mit deinem Auto, obwohl es so teuer ist. Vermutlich gar nicht weniger als vorher. Dein Gehalt, deine Rente, Gott sei Dank, dass du Gehalt und Rente kriegst. Danke für deine Sozialleistungen, die du bekommst. Was für ein Segen, dass die allermeisten von uns versorgt sind. Klasse, die Pizzeria um die Ecke. Oder der vergangene Urlaub, super, du warst im Sommer im Urlaub und du warst in den Herbstferien im Urlaub und du warst sogar in Osterferien in den Urlaub. Wow, was für ein Segen. Andere Leute wissen gar nicht, wie man Urlaub schreibt. Was für ein Segen. Und dein Auto. Was für ein Segen, dass du dich bewegen kannst, dass du mobil bist. Was für ein Segen. So viel, ehrlich, so viel Segen Gottes. Ganz viel Segen Gottes sehe ich unter uns. Ganz viel. Warum sage ich Ihnen das eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob dir das überhaupt schon mal aufgefallen ist, wie viel Segen du hast, wie sehr du gesegnet bist. Das bedeutet, du hast ganz, ganz viel Grund zur Dankbarkeit. Zur Dankbarkeit. Zur Dankbarkeit. Wäre gut, wenn du das neu wieder üben würdest, Danke zu sagen. Danke. Weil die meisten von uns sagen wahrscheinlich viel häufiger, geht nicht, reicht nicht. Danke ist viel besser, viel gesünder. Also Menschen, die entdeckt haben, dass sie gesegnet sind, dass sie etwas haben, das wären dankbare Menschen, zufriedene Menschen. Es braucht in unserer Gesellschaft dankbare und zufriedene Menschen. wirklich dankbare und zufriedene Menschen, die auch ein anderes Gesicht zeigen, die auch andere Worte sprechen, die anderen Menschen Hoffnung machen können, weil sie Versorgung erleben. Weil sie wissen, wohin mit ihren Sorgen, haben wir vorhin gesungen, ne? Ab in den Sorgentopf, er singt sich nett. Und dann schleppen wir den Sorgentopf rum, so wie, wie heißt der, Miraculix, ne? Mit seinem, ja, ihr kennt Miraculix mit seinem Zaubertopf, ne? Und Obelix, der da reingefallen ist. Und die allermeisten Leute von uns sind in den Sorgentopf gefallen. Und er ist ihnen auf den Kopf gefallen. Aber dieser Sorgentopf gibt dir keine Zauberkräfte, sondern macht dich und deine Umwelt krank. So, solche Menschen sind dankbare Menschen, sind Menschen, die nicht nur kalkulieren, sind Menschen, die nicht nur nach dem Machbaren gucken, denn sie haben doch Gottes Versorgung, Gottes Hilfe erlebt. Also ganz wichtig, heute ist ja Feiertag, Ruhetag. Vielleicht nimmst du dir heute mal Zeit und machst mal zu Hause eine Liste. Ich habe eine Liste gemacht, die lese ich euch gleich mal vor. Eine Liste, was, wofür du dankbar sein könntest. Ich meine das ganz ernst. Mach mal eine Liste zu Hause, wofür du dankbar sein kannst. Das hilft dir, von dieser Berechenbarkeit wegzukommen und zu sehen, es gibt so viele große Taten Gottes in meinem Leben. So, die großen Taten Gottes. Da stehen ein paar, könnt ihr die lesen? Große Taten Gottes in deinem Leben, eine gute Überschrift, nämlich: Du hast einen Ausbildungsplatz. Wer von euch, gibt es welche in dieser, also du hattest einen Ausbildungsplatz oder du hast einen Ausbildungsplatz. Richtig gut. Ein Arbeitsplatz. Wer von uns hat einen Arbeitsplatz? Schaut euch das an. Auskommen mit dem Einkommen. Wer kommt mit seinem Einkommen aus? Das ist doch mal ein Bekenntnis. Ich komme mit meinem Geld aus. Ich weiß gar nicht, gefühlt sagen 118% der Leute in Deutschland, ich komme mit meinem Geld nicht aus. Ja, vielleicht musst du deinen Lebensstil ändern. Das könnte ein Weg sein. Die großen Taten Gottes in deinem Leben, Gesundheit oder Kraft und Hoffnung in Krankheit. Wer von uns ist gesund? Vermutlich. Ja, 10 Tage Corona, vermutlich bin ich gesund. Wer von euch hat in Krankheit Ermutigung und Hilfe von Gott erlebt? Ja, auch große Taten Gottes. Wer von euch würde sagen, er lebt in einer glücklichen Ehe und freut sich über seine Kinder? Alle Hände hoch. Ja, nicht so zaghaft. Wer von euch hat Leben mit Ewigkeitsperspektive? Hier, sag das deinem Arzt. Hier sind ja auch Ärzte unter uns, wahnsinnig. Leben mit Ewigkeitsperspektive. Wer lebt in Freiheit von Süchten und sonstigen Unfreiheiten? Oh, ich sehe weniger Hände, ist ja interessant. Wir müssen mal ein Seminar machen. So, und noch eine Sache. Wer lebt ohne Schuldzuweisung an andere und an sich selbst, weil Jesus Vergebung schenkt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer lebt ohne Schuldanweisung an sich selbst, an andere, der war's, weil Jesus Schuld vergibt. Das ist so gut, wenn du das sagen kannst. Ich lebe ehrlich in Freiheit und ich lebe auch frei von Schuld. Und wenn Schuld wieder aufläuft, dann vergibt mir Jesus. Was für ein Geschenk. Das sind alles große Taten Gottes in deinem Leben und in meinem auch. Wer hat viele große Taten in seinem Leben erlebt? Ja, Hände hoch, Leute. Nachher müssen eure Hände eigentlich ganz weiß sein, weil sie so oft oben waren. Das ist wichtig. Du brauchst einfach mal einen neuen Blick dafür, wie gesegnet du bist und wie beschenkt du bist und ich auch. Also heißt, tritt heraus aus dem Mittelmaß der ewig jammernden und klagenden Mehrheit. Kann nicht, hab nicht, geht nicht, wird nicht. Lauter Sätze mit nicht, furchtbar. So können wir nicht überleben. Weder den Winter noch das Frühjahr, noch bis ins hohe Alter. Wenn uns das immerzu beschäftigt, ich kann nicht, ich hab nicht, ich bin nicht, tritt heraus aus dem Mittelmaß der ewig jammernden und klagenden Mehrheit. Da sitzen die Leute und sagen, wir haben nichts zu essen. Philippus sagt, einer der Nachfolger, stimmt, alles durchgerechnet reicht nicht. Ein anderer Nachfolger von Jesus sagt, ja, stimmt nicht, hier gibt es nur einen, der hat was. Und das war fertig. Da rechnen Nachfolger von Jesus nicht mit Jesus. Und Jesus lässt sich überhaupt nicht abhalten und zeigt den Nachfolgern von Jesus, wer er ist. Wie kommen wir denn jetzt einen Schritt weiter? Vertrau das, was du hast, Jesus an. Vertrau das, was du hast, Jesus an. Vielleicht das, was du krampfhaft festhältst, gibst du Jesus. Und ich meine das ganz ernst, das gehört jetzt nicht mehr dir, sondern es gehört Jesus. Das gehört jetzt Jesus. Das, was du hast, legst du in die Hände von Jesus. Und das gehört jetzt ihm. Der kleine Junge, der hat die Mama gesagt, pass schön auf die 5 Brote auf. Gib die niemanden. Und pass auf die 2 Fische auf, dass du die mir schön aufisst. Lass dir die nicht wegnehmen. Und er gibt das Jesus. Und aus dem Wenigen wird ganz viel. Nämlich ganz viel Segen. Wie wäre denn ganz praktisch, wie wir plötzlich zum Segen werden, ohne Anstrengung. Ganz ohne Anstrengung. Wir wollen doch immer alles ohne Anstrengung. Ich sag dir, wie es ohne Anstrengung geht. An deinem Tisch, wo du sowieso isst, wird jemand satt, der dich nicht zurück einladen wird. Du nimmst mal jemanden mit nach dem Gottesdienst oder verabredest dich mit jemandem und nimmst ihn mit an deinen Tisch. Rechnest gar nicht damit, dass er dich wieder einlädt. Ihr kennt das ja. Einladen, wieder einladen. Nach dem 10. Mal sagst du, aber jetzt müssen wir nichts mehr mitbringen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles mitbringen sollen. Brauchen wir sowieso alles nicht. Sondern lade jemanden an deinen Tisch ein, der dich sowieso nicht zurück einladen wird. Aber er könnte sich freuen, dass er satt wird, dass er jemand Nettes kennenlernt, dass er eine angenehme Atmosphäre erlebt. Deine glückliche Familie kann jemand anderen glücklich machen. Du mit deinen 2 oder 3 Kindern, alles ein bisschen chaotisch, geht vielleicht ein bisschen drüber und drunter. Aber da freut sich einer, an deinem Abendbrottisch zu sitzen und einfach mal zu sehen, wie Familie geht. Wie das geht, wenn man aufeinander zuhört, wenn man miteinander spielt. Wir hatten mit jemandem aus einer Gemeinde einen ganz überraschenden Spielenachmittag. Richtig schön. Richtig schön. Das sind nicht die riesigen Events, die den Unterschied machen, sondern einfach nur der ganz normale Wahnsinn bei dir zu Hause. Mit deinem Auto, das du immer schön am Samstag so blank machst, das richtig toll aussieht, nur kein Blatt drin im Herbst. Könntest du jemanden zum Gottesdienst mitbringen oder mit jemandem zu Ikea fahren und einen Möbelstück nach Hause bringen? Was weiß ich was, mit deinem Auto. Das gehört nicht mehr dir, sondern Jesus. Und die wenigen Leute unter uns mit einer Anhängerkupplung, ich wage ja kaum zu fragen, die sind die ganz wichtigen Leute. Ja, wenn du eine Anhängerkupplung hast, dann verrate es. Es freuen sich Leute, wenn sie mal ihren Anhänger an dein Auto hängen können. Ihr wisst, wovon ich spreche. und schon bist du ein Segen. Dein Kleiderschrank ist voll und du, lieber Mann oder liebe Frau, hast nie eine Ahnung, was du anziehen sollst am Sonntag oder in der Woche. Du ziehst sowieso immer die 5 gleichen Sachen an. So geht es mir jedenfalls. Und vielleicht beschenkst du mal jemand anderen. Mit den schönen Sachen in deinem Schrank, die du irgendwie gar nicht anziehst. Der Segen, den du bereits empfangen hast, der wird vielfältig, vielfältig. Wir haben als Gemeinde eine richtig gute Berufung, nämlich Segen zu sein. Segen zu sein, den Unterschied zu machen in unserem Land. Und das geht ganz einfach. Wir haben das vorhin gesagt, du bist echt ein Segen. Gut, dass es dich gibt. Das könnten noch viel mehr Menschen sagen, wenn du das ab heute umsetzt. Nicht ganz fromm beten, Herr, wie könnte ich ein Segen sein? Und das betest du die nächsten 20 Jahre. Sondern du sagst, ich bin heute ein Segen und ich laufe heute mit offenen Augen herum und ich sehe das schon, für welchen Menschen ich heute ein Segen sein kann. Ganz natürlich. Und du machst den Unterschied. Den Unterschied machte der kleine Junge, der keinen Namen hatte. Der hatte auch anschließend unter den Menschen keinen Namen. Aber bei Jesus. Jesus hat ihn gesehen. Und wichtig ist, dass du einen Namen bei Jesus kriegst. Amen.